NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages. Und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Koalitionsverhandlungen. Union und SPD einigen sich bei der Rente. Deutschland trennt. Die SPD sackt auf ein Rekordtief. Pflege. Die Krankenkassen beklagen Mängel bei der Versorgung, sehen aber auch Verbesserungen. Dazu der Kommentar. Polen. Israel reagiert empört über das neue Holocaust-Gesetz. Doping. Der Sportgerichtshof Kass hebt die Olympiasperren für russische Wintersportler auf. Und wir beginnen in Berlin im Bundestag. Flüchtlinge, die mit ihren Familien zusammenleben, sind leichter zu integrieren, sagen die einen. Wenn Flüchtlinge ihre Angehörigen nachholen dürfen, führt das zu einer neuen Massenzuwanderung, sagen die anderen. Über den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wurde und wird immer noch heftig gestritten. Union und SPD immerhin haben sich im Zuge der Koalitionsverhandlungen auf einen Kompromiss verständigt. Bis Ende Juli bleibt der Familiennachzug ausgesetzt. Danach soll er für bis zu 1000 Menschen pro Monat wieder erlaubt werden. Diesen Kompromiss in einen Gesetzentwurf gegossen, hat heute der Bundestag beschlossen, nach kontroverser Debatte, wie Anja Günther berichtet.
Das Thema Familiennachzug bleibt umstritten und hochemotional. Das zeigte die heutige Bundestagsdebatte. Und sie zeigte auch, dass es keine Lösung gibt, die alle Fraktionen zufriedenstellt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, erläuterte den von der Union erarbeiteten und von der SPD mitgetragenen Gesetzentwurf seiner Partei.
Ja, wir haben einen Kompromiss gemacht. Für uns war wichtig, dass es nicht wieder zu einem Anspruch auf Familiennachzug kommt. Für die SPD war wichtig, dass es überhaupt wieder Familiennachzug gibt.
Union und SPD wollen, dass der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bis 31. Juli ausgesetzt bleibt. Ab 1. August soll er möglich sein, wird aber begrenzt auf insgesamt höchstens 1.000 Eltern, Ehepartner oder minderjährige Kinder pro Monat, die nachgeholt werden dürfen, plus Härtefälle.
Unser Kompromiss steht für Humanität und Verantwortung, für Integration und Begrenzung, für Großzügigkeit und Realismus.
Erst vorgestern hatten sich Union und SPD geeinigt und den Kompromiss anschließend jeweils zu ihren Gunsten ausgelegt. Die jetzt gefundene Regelung sei akzeptabel, erklärte Eva Högel von der SPD. Aber
weil die Menschenwürde und der Schutz der Familie nicht nur für Deutsche gilt und nicht nur für Christinnen und Christen, ringen wir hier heute Morgen und an vielen Stellen bei unseren Debatten um den richtigen Weg. Und wir machen es uns nicht einfach.
Högel räumte ein, dass sich die SPD mit der gefundenen Kontingentlösung schwer tut. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, entgegnete, dann könne die SPD doch Nein sagen und damit die Idee einer großen Koalition gut begründet beenden.
Dieses Gesetz ist willkürlich, moralisch fragwürdig und unmenschlich. Sie haben die Gelegenheit, es abzulehnen. Dankeschön.
Während die Parlamentarier debattierten, versammelten sich vor dem Reichstag einige Demonstranten.
Wir sind auch Menschen.
Wir sind auch Menschen.
Wir sind auch Menschen.
Flüchtlinge jener Gruppe, um die es geht. Flüchtlinge mit einem vorübergehenden Bleiberecht. Zumeist sind es Syrer, wie Mohammad Muamalas. Seit 2015 ist er in Berlin, will seine Ehefrau nachholen.
Sie lebt außerdem Damaskus. Ja, es ist immer noch Krieg da. Es ist immer noch gefährlich da.
Im Bundestag ging es derweil zunehmend hitzig zu. Wie die Linksfraktion, so plädierten auch die Grünen dafür, den Familiennachzug sofort und ohne Begrenzung wieder zu erlauben. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt empörte sich über die CSU, warf ihr vor, das CS für christlich-sozial in ihrem Parteinamen zu vergessen.
Ob Familien zusammenkommen können, das machen Sie zur Gretchenfrage einer Koalition. Das machen Sie zur Gretchenfrage für dieses Land. Das ist doch nicht christlich. Das ist doch nicht sozial. Das ist doch komplett absurd, meine Damen und Herren.
Auch FDP und AfD übten Kritik am Beschluss von Union und SPD. Die AfD sprach sich für einen kompletten Wegfall des Familiennachzugs aus. Christian Wirth, Mitglied im Bundestagsinnenausschuss.
Wir sind der Auffassung, dass eine Familienzusammenführung nicht in unserem Land zu erfolgen hat, sondern zum Beispiel in Schutzzonen in Syrien, welches zum größten Teil befriedet ist.
In namentlicher Abstimmung votierten die Parlamentarier am Ende mehrheitlich für die von Union und SPD vorgeschlagene Lösung.
Der Familiennachzug für Flüchtlinge war sozusagen eine Art Generalprobe für die Große Koalition. Im Bundestag übten Union und SPD schon mal das gemeinsame Abstimmen. In etlichen anderen Punkten wird allerdings noch verhandelt. Unter anderem heute ab 20 Uhr wieder beim Spitzentreffen in der sogenannten Runde der 15. Fortschritte hatten heute aber auch die Sozialpolitiker zu vermelden. Es gibt eine Einigung beim Thema Rente, Dagmar Pepping berichtet.
SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles war mit der Einigung sichtbar zufrieden. Das einmütig beschlossene Gesamtkonzept bedeutet für Rentner konkrete, in ihrer Lebenswirklichkeit spürbare Verbesserungen. Das werde aber richtig kosten, so die frühere Sozialministerin.
Das ist aber, was wir hier an Verbesserungen machen, weil es Millionen von Menschen auch betrifft, Milliardensummen kosten wird. Das kann ich schon mal prognostizieren. Ja, aber dafür kriegen die Leute auch was.
Nahles trat gemeinsam mit den Verhandlungsführern von CDU und CSU im Willy-Brandt-Haus vor die Presse. Mit Karl-Josef Laumann, dem Sozialminister von Nordrhein-Westfalen, und mit Barbara Stamm, der stellvertretenden Vorsitzenden der Christsozialen. Kernpunkte der Einigung: Bis 2025 soll das Rentenniveau, also das Verhältnis der durchschnittlichen Rente zum Durchschnittslohn, nicht unter den jetzigen Stand von 48% fallen. Das gebe den Menschen Sicherheit, unterstrich Nahles.
Das heißt, es werden auch weiter ordentliche Rentenerhöhungen passieren und vor allem wird die Kaufkraft der Rente auch in Zukunft stabilisiert dadurch.
Diese Haltelinie beim Rentenniveau wollen Union und SPD gesetzlich fixieren. Genau wie die zweite Haltelinie. Der Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung soll nicht über 20% steigen. Derzeit liegt er bei 18,6%. Für die Zeit danach, bis 2045, soll eine Rentenkommission Vorschläge unterbreiten.
Denn wir wissen alle, dass die Babyboomer jetzt genau in diesem Zeitfenster dann auch in die Rente eintreten und daher auch noch wesentliche Aufgaben zu bewältigen sind.
Bis März 2020 soll die Kommission mit Vertretern von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Wissenschaft Ergebnisse vorlegen. Im Kampf gegen Altersarmut haben sich Union und SPD auf mehrere Punkte verständigt. Selbstständige, die nicht anders abgesichert sind, sollen verpflichtet werden, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen oder privat für das Alter vorzusorgen. Außerdem wollen die drei Parteien eine Grundrente einführen. Wer 35 Beitragsjahre vorweisen kann, aber trotzdem nicht über das Niveau der Grundsicherung hinauskommt, der soll künftig einen Aufschlag von 10% erhalten. Nach einer Bedürftigkeitsprüfung, so CDU-Sozialexperte Karl-Josef Laumann. Aber
wir wollen, dass das eingenutzte Haus, die eingenutzte Wohnung sichergestellt wird, dass die Leute darin wohnen bleiben können.
Wer wegen Krankheit oder wegen eines Unfalls frühzeitig eine Erwerbsminderungsrente erhält, den wollen die drei Parteien zukünftig ebenfalls besser stellen. Besonders wichtig für die CSU: eine Ausweitung der Mütterrente. Frauen, die vor 1992 drei oder mehr Kinder zur Welt gebracht haben, bekommen bei der Rente ein weiteres drittes Erziehungsjahr angerechnet. Kostenpunkt laut Barbara Stamm rund 3,4 Milliarden Euro pro Jahr.
Da könnte man auch daran denken, dass nicht alles ausschließlich aus Beiträgen hier finanziert werden muss,
sondern auch aus Steuermitteln. Details müssen noch geklärt werden.
Die Koalitionsverhandlungen gehen offenbar in die Zielgerade, doch den meisten Deutschen dauert es einfach zu lange. Über 60% fürchten, dass wegen der Hängepartie um die Regierungsbildung Deutschland in der EU an Einfluss verliert. Das zeigt der aktuelle Deutschland-Trend, der auch der SPD noch Sorgen machen dürfte, wie Ellen Eni berichtet.
Es sind keine guten Nachrichten für die SPD. In der aktuellen Sonntagsfrage von InfraTest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend landet die SPD mit 18% auf Rekordtief. Das sind 3 Punkte weniger als im letzten Tagesthemen-Deutschland-Trend Anfang Januar. Die Union kommt unverändert auf 33%. AfD und FDP verbessern sich jeweils um 1 Punkt und landen bei 14% bzw. 10%. Die Linke steigt um 2 Punkte auf 11%. Die Grünen sind stabil bei 11%. Auch der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz wird so schlecht bewertet wie noch nie im ARD-Deutschland-Trend. 25% der Bürger sind mit seiner Arbeit zufrieden, 5 Punkte weniger als im Vormonat. Dass Deutschland mehr als 4 Monate nach der Bundestagswahl noch keine neue Regierung hat, können die Deutschen kaum nachvollziehen. 71% haben kein Verständnis dafür, dass die Regierungsbildung so lange dauert. Dadurch befürchtet eine Mehrheit der Bürger negative Folgen. 64% machen sich Sorgen, dass aufgrund der langen Regierungsbildung wichtige innenpolitische Fragen nicht angegangen werden. 63% sind der Meinung, dass Deutschland durch die lange Regierungsbildung an Einfluss in der Europäischen Union einbüßt. Alle Ergebnisse des Deutschland-Trends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Panzer made in Germany im Einsatz gegen Kurden. Die Bilder von rollenden Leopard 2 Panzern, die die türkische Offensive auf syrischem Staatsgebiet vorantreiben, haben in Deutschland eine Debatte ausgelöst und für die Bundesregierung Erklärungsbedarf geschaffen. Es geht nicht nur um das deutsch-türkische Verhältnis, sondern auch um deutsche Waffenexporte in Krisengebiete. Über diese Themen hat heute der Bundestag bei einer Aktuellen Stunde debattiert. Aus Berlin Christoph Brössel.
Katja Kipping, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, kritisierte den Einsatz der türkischen Armee im Norden Syriens. Präsident Erdogan gehe völkerrechtswidrig gegen Kurdinnen und Kurden, gegen die Zivilbevölkerung vor.
Die syrische Armee des Assad-Regimes, islamistische Terrorgruppen, die NATO, die USA, Russland und der Iran führen Krieg in Syrien und natürlich die Türkei. Ja, Syrien ist ein Schlachtfeld der Großmächte und der Regionalmächte. Und das erste Opfer sind die Syrerinnen und Syrer selber. Sie haben kaum eine Chance auf Frieden oder auf Demokratie.
Die Linkspartei hatte eine Regierungserklärung der Bundesregierung gefordert. Daraus geworden ist nur eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Keine Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel oder Außenminister Gabriel. Das Schweigen der Regierung sei ein Kniefall vor Erdogan, sagte Kipping und forderte ein Ende deutscher Rüstungsexporte. Die Türkei hatte um die Genehmigung gebeten, dass Rheinmetall Leopard-Panzer der türkischen Armee aufrüsten darf. Die Genehmigung liegt auf Eis.
Die türkische Republik wurde nicht angegriffen, noch steht ein Angriff unmittelbar bevor. Somit ist das Verhalten der Türkei als völkerrechtswidrig zu bewerten,
sagte Roderich Kiesewetter von der CDU. Diese Einschätzung ist bemerkenswert, denn die Bundesregierung prüft offiziell noch, ob das Vorgehen der Türkei völkerrechtswidrig ist. Der Bundestagsabgeordnete der AfD, Rüdiger Lukassen, kritisierte die Politik der Regierung scharf. Führungsstärke und außenpolitische Gestaltungskraft sähen anders aus.
An Tiefpunkten des deutsch-türkischen Verhältnisses nennen Sie die Türkei immer einen schwierigen Partner. Aber in Wahrheit sprechen wir über einen Staat, der ziemlich außer Kontrolle geraten ist. Im Grunde weiß das auch die Bundesregierung. Sie will es nur nicht sagen, weil sie dann konsequent handeln muss.
Konsequentes Handeln forderte auch Katja Keul. Die Abgeordnete der Grünen sprach sich dafür aus, alle Rüstungsgeschäfte mit der Türkei zu unterbinden. Innerhalb der NATO sollten die Bündnispartner das Vorgehen der Türkei diskutieren. Außerdem kritisierte Keul, dass es der Firma Rheinmetall möglich ist, Rüstungsexportbeschränkungen zu umgehen, indem der Konzern eine ganze Panzerfabrik ausführt.
Diese Gesetzeslücke ließe sich sehr einfach schließen, wenn Sie nur wollten.
Nutzen Sie die Koalitionsverhandlungen, appellierte Keul an die Politiker von Union und SPD.
Immer mehr Menschen in Deutschland sind auf Pflege angewiesen. Immer mehr Menschen müssen sich darauf verlassen, dass das System, das diese Pflege organisiert, gut funktioniert. Daran gibt es allerdings Zweifel. Betroffene klagen immer wieder über Personalmangel, überforderte Pflegekräfte und Vernachlässigung. Doch die Pflege sei besser als ihr Ruf, findet zumindest der medizinische Dienst der Krankenkassen. Der hat heute einen sogenannten Pflegebericht vorgestellt. Alexa Hofmann fasst zusammen.
Ganz gut läuft es beim Schutz vor Stürzen oder davor, dass sich Patienten wund liegen. Das ist eines der Ergebnisse des Qualitätsberichtes der gesetzlichen Krankenkassen. Also, es läuft nicht alles schlecht, betont Peter Pick, der Geschäftsführer des medizinischen Dienstes der Kassen.
Der Bericht bestätigt nicht die in jüngster Zeit häufig zu hörende, durchweg negative Beschreibung der Qualität in Pflegeheimen. Hier werden zweifelsohne festzustellende Missstände aus unserer Sicht, das zeigen die Daten, unzulässig verallgemeinert und dadurch wird auch ein schiefes Bild erzeugt.
Verbessert hat sich laut Pick zum Beispiel auch, dass weniger stationäre Patienten durch Gitter am Bett oder Festbinden eingeschränkt werden. Trotzdem, so richtig gut ist nicht alles. Denn wenn sich die Patienten doch wundgelegen haben, wird das in einigen Fällen nicht korrekt behandelt. Die Wundversorgung hat sich verschlechtert, erklärt Gernot Kiefer, der Vorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen.
Hier besteht also Handlungsbedarf für die Einrichtungen, dann entsprechend auch dazu beizutragen, dass man hier sozusagen das erreichte Niveau, was sich leicht verschlechtert hat, dann doch bitte in der Zukunft besonderes Augenmerk auf die Thematik legt.
Auch bei der Abrechnung bei ambulanten Pflegediensten gibt es immer wieder Probleme. Bei gut einem Drittel der überprüften Abrechnungen fanden die Prüfer mindestens eine Auffälligkeit. Problematisch auch die ambulante Behandlung von Patienten, die Beatmungsgeräte brauchen. Bei einem Viertel der Personen, die beatmet werden, gab es Mängel. Auch auf den Fachkräftemangel wurden die Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen angesprochen. Peter Pick sagt, die Azubi-Zahlen steigen langsam wieder. Und?
Ob der Zuwachs so sein wird wie der Zuwachs der Versorgenden, wissen wir nicht. Und deshalb ist der Blick weiterzuziehen.
Den Blick weiterziehen, das bedeutet, mehr andere Kräfte wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter und auch un- und angelerntes Personal einsetzen. Pick ist zuversichtlich.
Ich befürchte nicht, dass wir im nächsten Bericht, wenn wir die Daten so fortschreiben würden, wir kriegen ja ein neues System, dass wir nicht weiterhin eine Verbesserung bei den Kriterien haben werden. Aber ich glaube, es ist wichtig, den Prozess zu fokussieren und auch zu begleiten.
Im Großen und Ganzen ist die Qualität der Pflege laut den Krankenkassen also gut. Aber so richtig gut ist es überall dann doch nicht.
Zur Lage der Pflege. Alexa Hofmann war das aus Berlin. Bei der Pflege dürfen nicht nur betriebswirtschaftliche Kriterien zählen. Menschliche Zuwendung muss eine größere Rolle spielen, meint Petra Lehnert in ihrem Kommentar.
Wie geht es Menschen, die in Heimen auf Hilfe angewiesen sind? Der medizinische Dienst der Krankenkassen versucht dies mit Hilfe von Zahlen zu erfassen. Auf die Kommastelle genau berechnet er Prozentsätze, etwa für Veränderungen bei der Schmerzerfassung, Wundversorgung oder Vorsorge gegen das Wundliegen. Die Ergebnisse helfen sicher, die Qualität der Pflege an einigen konkreten Punkten zu ermitteln. Aber sie sagen wenig darüber aus, wie sich die Heimbewohner aufgehoben fühlen. Hatte eine Pflegerin Zeit, sich die neuesten Fotos von der Enkelin mit anzusehen? Gab es ein aufmunterndes Wort? Ein wenig Aufmerksamkeit über das medizinisch Notwendige hinaus. Es wäre ungerecht, den medizinischen Dienst der Krankenkassen für die Antwort auf diese Fragen in Haft zu nehmen. Doch es ist bezeichnend, dass solche Kategorien, wie zum Beispiel Zuwendung, in einem Bericht über die Qualität der Pflege keine Rolle spielen. In unserer Gesellschaft zählt, was erfasst werden kann, was sich in Tabellen und Ziffern darstellen lässt. Im Jahr 2035 werden in Pflege- und Gesundheitsberufen 270.000 Fachkräfte fehlen. Solche Aussagen lösen ein kollektives Schaudern aus. Auf solche handfesten Prognosen reagiert die Politik. Die zukünftigen Koalitionäre wollen kurzfristig 8.000 neue Stellen schaffen. Das ergibt rein rechnerisch eine Zweidrittelstelle pro Heim. Auch sollen die Fachkräfte besser entlohnt werden. Das sind Schritte in die richtige Richtung, aber sie werden die Probleme nicht lösen. Viel zu wenige Menschen entscheiden sich für einen Pflegeberuf. Und von denen, die sich tatsächlich für andere einsetzen wollen, trotz Schichtarbeit und mäßiger Bezahlung, hören viele nach einigen Jahren wieder auf. Sie klagen über den Minutentakt, in dem sie ihre Pflegeleistung erbringen sollen. Über die Bürokratie, die neben der körperlichen und seelischen Belastung so viel Energie kostet. Und nicht zuletzt über den Mangel an Wertschätzung, den sie für ihre Arbeit erfahren. Das Image der Pflegeberufe ist schlecht. Es kommt ja am Ende nichts Messbares heraus. Schnelligkeit und Effizienz. Das sind Werte, die unsere Arbeitswelt schätzt und honoriert. Geduld haben und Geborgenheit vermitteln, das sind hingegen Leistungen, mit denen man kaum Anerkennung findet. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist das Symptom einer Gesellschaft, die menschliche Zuwendung nach betriebswirtschaftlichen Kriterien misst. Zu viel gerät dabei aus dem Blick.
Petra Lehnert kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Ein illegales Autorennen 2016 in Berlin. Mit Tempo 170 jagen zwei Raser durch die Innenstadt, überfahren rote Ampeln, bis der eine Raser mit einem Wagen kollidiert, dessen Fahrer stirbt noch am Unfallort. Das war Mord, entscheidet später das Landgericht Berlin und verurteilt die beiden Raser zu einer lebenslangen Haftstrafe. Die wiederum gehen in die Revision. Und so hat heute der Bundesgerichtshof darüber verhandelt, ob das Mordurteil Bestand hat oder nicht. Aus Karlsruhe, Bernd Wolf.
Nach fast 3 Stunden Verhandlung im vollbesetzten Saal muss der BGH-Strafsenat eingehend beraten, so seine Vorsitzende, bevor er am 1. März sein Urteil im Berliner Raserfall verkünden wird. Prozessbeobachter halten es für möglich, dass die Richter das Urteil des Landgerichts Berlin lebenslang wegen Mordes aufheben und an eine andere Strafkammer nach Berlin zurückverweisen. Der BGH bezweifelt, dass die Berliner Richter korrekt ermittelt haben, wann die beiden, zur Tatzeit 24- und 26-Jährigen, den Vorsatz fassten, bei ihrem illegalen Wettrennen auch Tote billigend in Kauf zu nehmen. Hätten sie erst bei der Einfahrt auf die Unfallkreuzung am KDW, wo sie den 69-jährigen Jeepfahrer totfuhren, den bedingten Mordvorsatz gefasst, wäre das vielleicht zu spät für eine Verurteilung wegen Mordes gewesen. Der Bundesanwalt dagegen sieht den Mordvorsatz schon beim Start der Fahrt über den Kuhdamm mit bis zu 170 km/h als gefasst an. Er und die Nebenkläger verlangen, dass der BGH die Revision der zwei lebenslang Verurteilten verwirft. Die Anwälte der Raser, Asimi H. und Marvin N., wollen eine neue Verhandlung. Ihre Mandanten hätten niemanden töten wollen.
Für die Menschen in Deutschland ist es selbstverständlich. Wenn man den Hahn aufdreht, kommt sauberes Trinkwasser heraus. Übrigens in der Regel von exzellenter Qualität, wie das Umweltbundesamt befindet. Aber nicht überall in Europa ist das so. Und deswegen hat die EU-Kommission jetzt einen Plan entwickelt. Diese sogenannte Wasserstrategie setzt unter anderem auf bessere Informationen und weniger Plastikwasserflaschen. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Die gute Nachricht vorweg. Europäisches Leitungswasser ist offenbar deutlich besser als sein Ruf. Denn während die EU-Kommission erläutert, dass fast 100% des Trinkwassers sicher sei, glaubt nur jeder fünfte Europäer an die Wasserreinheit außerhalb seines Heimatlandes. Das muss sich dringend ändern, findet die Brüsseler Behörde. Die Menschen müssen voll darauf vertrauen können, dass jenes Wasser, das sie verbrauchen, das sie zum Tee oder Kaffee kochen benutzen, sicher ist.
Tea, coffee and everything is safe,
fordert EU-Umweltkommissar Kamenu Vella. Um die Wasserreinheit zu verbessern, erweitert Brüssel nun jene schwarze Liste von Bakterien oder auch Industriesubstanzen, die möglicherweise bei Verzehr gefährlich sein könnten und daher aus dem Trinkwasser herauszufiltern sind. Im Wortsinne durchsichtiger soll Leitungswasser auch insofern werden, als jeder Haushalt bald online genaue Informationen über dessen Qualität finden soll. Erklärtes Ziel ist es, dass EU-Bürger mehr Wasser aus dem Hahn trinken.
If they rely more,
tun sie das, können Haushalte potenziell mehr als 600 Millionen Euro pro Jahr sparen. Die Rechnung der Kommission geht so. Leitungswasser kostet weniger als einen Cent pro Liter. Da kann die Flasche preislich kaum mithalten. Ein Problem dabei ist, rund 1 Million Europäer, vor allem Arme und Benachteiligte, haben bislang keinen Zugang zu sauberem Wasser. Die Kommission will die EU-Länder unter anderem dazu bringen, mehr öffentliche Zapfstellen einzurichten. Denn der Verzicht auf Flaschen könnte, sozusagen als Kollateralnutzen, noch ein anderes EU-Problem lösen. Dass sie nämlich auf einem riesigen Plastikmüllberg sitzt.
It is estimated.
Bessere Wasserqualität könnte Schätzungen zufolge den Flaschenkonsum um 17% senken. Das bedeutet, dass weniger Plastikflaschen benutzt werden, die wir nach einmaligem Gebrauch wegwerfen, erläutert Kommissionsvizechef Frans Timmermans, der im selben Atemzug Restaurants und Kneipen dazu auffordert, ihren Gästen möglichst Leitungswasser umsonst anzubieten. Wir denken uns keine Gesetze aus, die sie dazu zwingen, aber es wäre eine nette Geste. Es ist übrigens das erste Mal überhaupt, dass die EU-Kommission mit einem Rechtsakt auf ein europäisches Bürgerbegehren reagiert. Right to Water, Recht auf Wasser, so nennt sich die Initiative, die das Recht aller Menschen auf sauberes Trinkwasser einfordert und eigenen Angaben zufolge 1,8 Millionen Unterschriften sammelte. Die kann sich nun auf die Fahnen schreiben, deutlich mehr als nur einen Sturm im Wasserglas bewirkt zu haben.
Aus Brüssel berichtete Kai Küstner im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Es wirkt zunächst wie eine reine Selbstverständlichkeit. Nazi-Todeslager im besetzten Polen dürfen nicht als polnische Lager bezeichnet werden. So will es ein Gesetz, das jetzt auch von der zweiten polnischen Parlamentskammer, dem Senat, verabschiedet wurde. Doch Kritiker schlagen Alarm. Mit dem Gesetz versuche die nationalkonservative Regierung in Warschau, jede Auseinandersetzung mit polnischen Verbrechen an Juden zu verhindern, heißt es vor allem aus Israel. Dort ist die Empörung groß, wie Benjamin Hammer aus Tel Aviv berichtet.
Die Jüdin Halina Bierenbaum überlebte das Warschauer Ghetto und das Vernichtungslager von Auschwitz. Nach dem Krieg wanderte sie nach Israel aus und wurde Schriftstellerin. Für das neue Gesetz, das in ihrer früheren Heimat Polen verabschiedet wurde, hat sie absolut kein Verständnis. Alle wissen doch, dass die Deutschen den Holocaust begangen haben, sagte Bierenbaum im israelischen Armeeradio. Wer jetzt also sagt, es habe polnische Vernichtungslager gegeben, muss für 3 Jahre ins Gefängnis. Aber was ist mit denen, die das Thema wissenschaftlich erforschen? Was ist mit denen, die aus einem Affekt heraus sagen, das war ein polnisches Lager, weil es eben in Polen lag? Müssen die ins Gefängnis? Das ist doch völlig verrückt. Es steht in keinem Verhältnis zu dem, was den Juden dort widerfahren ist. In Warschau stimmte auch die zweite nationale Parlamentskammer für das umstrittene Gesetz. Es sieht Geld- und Gefängnisstrafen vor, falls jemand öffentlich und entgegen der Wahrheit Polen eine Mitverantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten zuschreibt. Kritiker des Gesetzes bemängeln, dass es zu unpräzise formuliert sei. Damit könnten auch historisch korrekte Äußerungen unter Strafe gestellt werden. Eine der heftigsten Reaktionen in Israel kam von Tzipi Livni. Sie ist Oppositionspolitikerin und frühere israelische Außenministerin. Mit dem Gesetz spucke Polen Israel und dem jüdischen Volk ins Gesicht. Der israelische Verkehrsminister Israel Katz forderte, dass sein Land den israelischen Botschafter aus Warschau abzieht. Auch Yair Lapid, der Vorsitzende der Oppositionspartei Yesh Atid, reagierte entsetzt. Dutzende seiner Vorfahren wurden im Holocaust ermordet. Wie alle Israelis bin ich zutiefst bestürzt. Was will uns dieses Gesetz sagen? Dass Juden in Polen nicht mit polnischer Hilfe umgebracht wurden? Die Geschichte zeigt, dass es genauso war. Niemand kann die Geschichte umschreiben. Worum es den Israelis nicht geht, die Schuld und Verantwortung kleinzureden, die Deutschland für den Holocaust trägt und nicht Polen. Laut Gesetz darf in Zukunft nicht mehr von polnischen Todeslagern gesprochen werden, wenn es eigentlich um Konzentrationslager der Deutschen geht. Mit diesem Punkt erklärten Vertreter von Israels Regierung, seien sie einverstanden. Die Israelis befürchten jedoch, dass das Gesetz noch viel weiter geht und legitime Äußerungen über Polen verboten werden, die mit den Deutschen kooperierten. Hinter den Kulissen bemühen sich die Regierungen von Israel und Polen, eine weitere diplomatische Eskalation zu verhindern. Der israelische Botschafter in Warschau wurde bisher nicht abgezogen. Der polnische Präsident deutete bereits an, dass er vermitteln könne. Und auf ihn kommt es nun an. Die neuen Vorschriften werden nur mit seiner Unterschrift gültig.
Aus Tel Aviv war das Benjamin Hammer und damit kommen wir zum Sport. In Russland sorgte die Entscheidung für Begeisterung, bei etlichen Sportfunktionären aber für Empörung. Der internationale Sportgerichtshof CAS hat die Dopingsanktionen gegen 28 russische Wintersportler aufgehoben. Damit sind auch deren lebenslangen Sperren für Olympia ungültig. Nach Ansicht des IOC hatten die Sportler in Sotschi von systematischem Doping profitiert. Doch der Sportgerichtshof fand die Belege nicht überzeugend. Thorsten Ahles berichtet.
Am Ende fehlten den Richtern am Internationalen Sportgerichtshof schlicht und einfach stichhaltige Beweise. Dass Athleten möglicherweise von einem organisierten Dopingsystem in Russland profitiert haben könnten, reiche nicht aus, um sie lebenslang von Olympischen Spielen auszuschließen. Der CAS beurteilte bei seinen Entscheidungen ausschließlich die individuellen Fälle, wie Sprecher Mathieu Reb erläuterte.
Die Beweise, die das IOC gesammelt hat, wurden in 28 Fällen für unzureichend befunden. Daraus kann man nicht ableiten, dass die genannten Athleten einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln begangen haben. Das heißt aber nicht, dass diese 28 Athleten auch für unschuldig erklärt werden.
Trotzdem dürften diese 28 Sportler theoretisch nun in Pyeongchang an den Start gehen. Da das nationale russische Olympische Komitee aber weiterhin gesperrt ist und keine Athleten entsenden darf, liegt die Teilnahme der freigesprochenen Athleten in den Händen des Internationalen Olympischen Komitees. Das aber ließ in einer Stellungnahme schon wissen,
das Ergebnis des CAS-Urteils bedeutet nicht, dass nun Athleten aus der 28-köpfigen Gruppe zu den Spielen eingeladen werden. Nur weil sie nicht länger gesperrt sind, bekommen sie nicht automatisch das Privileg einer Einladung.
Beim IOC bedauerte man zudem, dass die bewiesene Existenz eines Dopingsystems nicht ausgereicht habe, um die Sperren zu bestätigen. Für den ARD-Doping-Experten Hajo Seppel ein fataler Denkfehler. Er war maßgeblich an der Enthüllung des russischen Staatsdopings beteiligt.
Es ist ja ganz logisch, wenn es ein System gibt der Vertuschung von Dopingtests, das heißt also, dass positive Proben verschwinden oder dass man dreckigen Urin wegmacht, austauscht, durch sauberen ersetzt, dann gibt es keine positiven Proben.
Während die Entscheidung des CAS in der Sportwelt also größtenteils Enttäuschung verursachte, herrscht in Russland Feierstimmung. Premierminister Dmitri Medvedev sieht die Ehre der Sportler wiederhergestellt.
Wir haben nie gezweifelt, dass unsere Sportler ihre Medaillen verdient haben, die sie in Sotschi erworben haben. Gut, dass ihre Sauberkeit bewiesen ist. Hier muss man alles möglichst schnell dafür tun, dass die Freigesprochenen alle Möglichkeiten, die diese Gerichtsentscheidung jetzt anbietet, nutzen können. Wir wünschen allen unseren Sportlern viel Erfolg bei der Olympiade in Südkorea.
Doch selbst wenn einige dieser Sportler an den Spielen in Südkorea teilnehmen dürfen, würden sie nicht unter russischer Flagge antreten, sondern als olympische Athleten aus Russland. Aber egal wie das Internationale Olympische Komitee nun in diesen Fällen entscheidet, für Hajo Seppelt ist das letztlich unerheblich. Für ihn ist der heutige Tag einfach nur ein großer Rückschritt.
Das Signal, das um die Welt geht für den internationalen Sport, ist, dass der Anti-Doping-Kampf eigentlich, wenn er so geführt wird, am Ende ist.
Der Sportgerichtshof CAS kassiert die Dopingsperren für 28 russische Wintersportler. Soweit der Bericht von Thorsten Ahles und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.